Deutschlandfunk. Das Feature.
Eine Reise nach Berlin. Eine Reise in die Vergangenheit. Zu den Ursprüngen der Revolte.
Aber nicht noch ein nostalgischer Blick in die Jahre nach 1968. Die Frage, was davon geblieben ist, wo die großen Irrtümer lagen und wo die kleinen Erfolge. Kein Gespenstertrip und kein kulturhistorisches Sightseeing.
Sondern eine sehr konkrete Frage. Was bringt einige der Protagonisten der damaligen linken und linksradikalen Revolte dazu, auf einmal auf der rechten und rechtsextremen Seite zu erscheinen?
Wird die Bundesrepublik das Jahr 2030 erreichen? Weil die Verhältnisse verändern sich und Zentraleuropa wird sozusagen ein Durchgangsland. Es kommen die aus Italien, es kommen die aus dem Osten und so weiter und so fort. Und ob die Bundesrepublik sich dagegen behaupten kann, das war die Frage.
Was bringt Menschen, die einst von internationaler Solidarität, von einer gerechten Verteilung der Güter und der Überwindung von Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung träumten, dazu, nun gegen Migranten und Flüchtlinge zu hetzen, antifeministisch und homophob zu argumentieren und vor allem statt einem Fortschritt für die Weltgemeinschaft eine Verteidigung von Nation und Volk zu fordern?
Die Zivilinvasion, die wir heute haben, großenteils deshalb junge Männer, also Deserteure aus der afghanischen oder syrischen oder sonstigen schwarzafrikanischen Armeen, ist dafür da, auf zivilem Wege Mitteleuropa, also Deutschland und seine Anrainer, von innen her durch Zersetzung der Gemeinschaft des deutschen Volkes zu erobern.
Wie ist es zu erklären, dass Menschen, die einst gegen die Vätergeneration revoltierten, die sich ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus nicht stellen wollten, nun offen in der Sprache dieser Vätergeneration sprechen, von Überfremdung, Durchrassung und Volksverrat?
Wir wagen nicht mehr geradeaus zu gucken und aufrecht zu gehen, sondern wir sind die schuldbeladenen Mörder der Geschichte.
Und wie ist es zu erklären, dass einige der eher linksliberalen Erben der sogenannten 68er, die zwar ihren Fanatismus, ihre Zersplitterung in den K-Gruppen, natürlich den Umschlag in den Terrorismus der RAF ablehnten, die grundlegenden Forderungen nach Emanzipation, Gerechtigkeit und Solidarität aber teilten, nun ebenfalls im Umfeld der mehr oder weniger neuen Rechten auftauchen?
Den heutigen Tag der deutschen Einheit als Tag der Patrioten zu begehen, heißt dagegen protestieren, dass die politische Klasse diesen Tag dazu missbraucht, sich selbst in Szene zu setzen und in schwülstiger Floskelsprache eine Ideologie zu verbreiten, die sich gerade gegen den Fortbestand der deutschen Nation richtet.
Renegaten, Konvertiten, Überläufer. Zur Wanderung von Intellektuellen aus dem linken ins rechte Lager. Von Markus Metz und Georg Seslen.
Meine Damen und Herren, an Gleis 12, willkommen in Berlin, Hauptbahnhof.
Nicht an die Regeln halten. Das war sozusagen die Synthese zwischen subversiver Aktion und unserer Gesinnung. Das heißt, wenn der Senat vorschlägt eine Route, dann halten wir uns nicht an die Route, sondern wir wollen verkünden, was wir wollen. Damit begann eine radikale Demonstrationsperiode bis zum 2. Juni oder bis zum Vietnamkongress von 68. Und das hat natürlich viele fasziniert. Und dadurch hatte Rudi und ich einen Rückhalt. Also wir waren plötzlich so eine Art Führer mit einer Basis, die zu uns hielten.
In einem kleinen Café in der Kreuzberger Yorkstraße, ganz in der Nähe seiner Wohnung, treffen wir einen freundlichen älteren Herrn. Bernd Rabehl, ehemals Bundesvorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS.
Also ich habe Agronomie studiert. Das war das einzige Studium, wo ich zugelassen wurde. In der DDR war alles geplant. Und da machte man Gott sei Dank ein Praktikum in einer LPG, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Die hatte den schönen Namen Zukunft, in Werneuchen, in der Nähe von Berlin. Und man hatte kurz vorher die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zwangsvereinigt. Das heißt also, die freie Bauernschaft wurde abgeschafft. Und die Bauern dort waren sehr unglücklich. Die Frauen heulten in der Küche. Und wir sollten sie sozusagen auf Vordermann bringen, sollten die Zukunft, den Optimismus den Bauern beibringen. Und da habe ich gesagt, das kannst du nicht. Du kannst nicht einen Beruf ergreifen, der derartig belastet ist, politisch belastet ist. Und dann bin ich hier nach West-Berlin gefahren und habe gefragt, kann ich denn hier rüberkommen? Und dann sagte man zu mir, ja, Sie kriegen sogar ein Stipendium, das ist 320 D-Mark. Das war damals so viel wie heute 1000 Euro. Ne?
1961, noch vor dem Mauerbau, ging Bernd Rabehl nach West-Berlin.
Und dann bin ich rübergemacht, musste allerdings das Abitur nachholen. Also man hat das Ostabitur nicht anerkannt. In Wirklichkeit wollte man überprüfen, ob wir von der Stasi kommen oder Agenten sind.
Er ging nicht, weil er den Sozialismus grundsätzlich ablehnte, sondern weil er der Meinung war, dass er in der DDR nicht richtig praktiziert wurde.
Und in diesen Seminaren lernte ich einen Herbert Nagel kennen und natürlich auch Dutschke. Und Herbert Nagel war schon subversive Aktion. Und dadurch haben wir die Subversiven um Dieter Kunzelmann kennengelernt.
An der Freien Universität studierte er Soziologie und Philosophie.
Und so setzten wir uns zum ersten Mal mit der subversiven Theorie auseinander. Und das war die Frankfurter Schule, was wir alles nicht kannten. Ne? Also wir kannten weder Freud noch Marcuse noch Horkheimer noch Adorno und lasen die Dialektik der Aufklärung. Und wir hielten dagegen Lenins Imperialismustheorie und so weiter und so fort. Und so entstand eine Kontroverse und eine Spannung, die uns dann in den SDS führte.
Genossinnen und Genossen, ich denke, es ist notwendig, in dieser dritten Ebene, die wir jetzt diskutieren, der antiimperialistische Kampf in den Metropolen, auch zu problematisieren, unsere Situation und Klarheit zu gewinnen über die Aufgaben, über die Schwere unseres Kampfes, aber über die Möglichkeiten unseres Kampfes.
Gemeinsam mit seinem Freund Rudi Dutschke trat Bernd Rabehl 1965 in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, den SDS, ein.
Die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein.
Na, wir haben uns relativ schnell angefreundet.
Dutschke und Rabehl, der Redner und der Denker, wurden zum Dreamteam der APO, der außerparlamentarischen Opposition.
Also ich war fasziniert. Er hat ja wirklich 15 Stunden am Tag gelesen und war in der Lektüre mir immer voraus. Während ich hatte eine Freundin, ging auch mal ins Kino und habe höchstens 2 oder 3 Stunden gelesen. Also er wusste immer alles besser. Und dann merkte ich aber, dass er nicht genau liest. Er liest zu viel und dadurch entstand dann eine gewisse Spannung, aber eine produktive. Er hat da die Kritik dann aufgenommen. Ja, und so haben wir uns dann befreundet, haben uns dann täglich gesehen.
Rudi Dutschke war für alle diese Personen mit Sicherheit eine ganz wesentliche Bezugsperson.
Der Berliner Historiker Manuel Seitenbecher ist Autor des Buches Mahler, Maschke und Co. Rechtes Denken in der 68er-Bewegung.
Eine sehr enge Bindung gab es im Prinzip vor allem nur zwischen Rudi Dutschke und Bernd Rabehl. Die gab es in den 60er Jahren. In den 70er Jahren haben sich auch Rabehl und Dutschke durchaus weit entfremdet voneinander, haben aber beide dieses Thema der nationalen Bewegung um 68 immer wieder thematisiert. Das hat Dutschke in den 70er Jahren ja auch getan mit mehrfachen Artikeln. Und das ist natürlich etwas, worauf Rabehl, Horst Mahler, aber auch Oberlercher immer wieder verweisen, dass Dutschke ja quasi in den 70er Jahren die nationale Frage aufgeworfen hat, sprich auch hier die Überwindung der Teilung thematisiert hat und dort im Prinzip das Ziel der Linken gesehen hat, Kapitalismus und herrschenden Kommunismus oder Sozialismus zu überwinden mit eben etwas Neuem Dritten.
Nun muss man bedenken, 1969 gibt es die liberale Koalition unter Willy Brandt. Willy Brandt ist ein Förderer, weil er erkennt sich in uns wieder. Also wir sind die jungen Willy Brandts. Und er sagt, die sind gut, die müssen wir an die Universitäten holen. Und dann kommen die Angebote, dass wir Stellen kriegen können, wenn wir unsere Examen machen. Die Professoren reden uns zu. Naja, und dann kommt das Attentat auf Rudi eben im Februar 68. Und damit wird er ausgeschaltet. Und man muss auch sagen, dass dieses Attentat die Entwicklung hin zur RAF beschleunigt hat. Also Ulrike Meinhof sagte, die schießen uns alle ab. Bader war überzeugt, dass wir Feiglinge sind. Ich habe noch eine Diskussion mit ihm gehabt, wo er mir Feigheit vorwarf, weil er war entwurzelt und er wollte alles riskieren. Ja, so hat sich das eskaliert. Aber Willy Brandt ist entscheidend, weil Willy Brandt öffnet plötzlich die Universitäten und nimmt zurück, dass der SDS verboten werden soll oder dass überhaupt die APO kriminalisiert wird, sondern er will diese jungen Leute in der Universität haben. Und so gehöre ich zu denen, die dann zur Universität gegangen sind.
Die 68er-Bewegung, müssen Sie sich vorstellen, das war eine Bewegung hauptsächlich von Soziologiestudenten. Von Leuten, die theoretisch, grundlegend, philosophisch, soziologisch, politologisch interessiert waren. Und diese ganze Dasein des Kommunismus, die es damals noch gab, als eine theoretische Herausforderung verstanden.
Der Fall Reinhold Oberlercher.
Da gab es eine führende Fraktion, das war die um Rudi Dutschke, Bernd Rabehl, Hans-Jürgen Krahl, war der Cheftheoretiker im SDS, die sowohl Marxisten und links und als Revolutionäre sich verstanden, aber auch als Antikommunisten, weil sie den Kommunismus erfahren hatten und ihn als Konterrevolution gegen den Kapitalismus empfanden und nicht als Revolution.
Reinhold Oberlercher, hier 2015 bei einem Auftritt vor dem NPD-Unterbezirk Stade, kam als jugendlicher Flüchtling aus der DDR, studierte in Hamburg Pädagogik und engagierte sich bald im SDS.
Hamburgs Rudi Dutschke,
schrieb damals der Spiegel.
Doch anders als das Berliner Vorbild zog Oberlercher sich bald in publizistische und theoretische Arbeit zurück und gab eine Zeitschrift namens Theorie und Klasse heraus. Schon seit den 80er Jahren bewegte er sich kontinuierlich von der Linken über die Nationalrevolutionäre zur rechtsextremen Position.
Völker können auch sterben, wenn sie sich eben nicht mehr neu vergemeinschaften können. Und in der Gefahr ist zurzeit das deutsche Volk, dass es sich nicht mehr gemeinschaften soll, und dafür haben wir die Zivilinvasion, die zurzeit läuft. Die Zivilinvasion, die wir heute haben, großenteils deshalb junge Männer, also Deserteure aus der afghanischen oder syrischen oder sonstigen schwarzafrikanischen Armeen, ist dafür da auf zivilem Wege, also das nennt man auch hybriden Krieg heutzutage, Mitteleuropa, also Deutschland und seine Anrainer, von innen her durch Zersetzung der Gemeinschaft des deutschen Volkes zu erobern.
Mit dem Ende der Bewegung ist Oberlercher erstmal in der Uni verblieben, hat dort versucht, marxistische Studien durchzuführen, beziehungsweise hat auch promoviert. Und danach sieht man in seinem eigenen Karrierefortgang einen relativ klaren Bruch. Das heißt, er kommt nicht voran, thematisiert das in seinen Schriften auch immer wieder, sieht sich gegängelt von den herrschenden Parteien, dass sie ihn nicht zugelassen haben zur Habilitation und zu Ähnlichem und ihm damit im Prinzip die Universitätskarriere verbaut haben.
Manuel Seitenbecher, Autor von Mahler, Maschke und Co. Rechtes Denken in der 68er-Bewegung.
Bei Oberlercher tritt dann das klassische Muster ein, was man im Rechtsextremismus oder bei Protesthaltung relativ schnell findet. Hier ist jemand privat enttäuscht, der selber nicht vorankommt und der die Schuld anderen zuschreibt. Das ist etwas, was man in seinen Schriften in den 70er und 80er Jahren wiederholt vorfindet. Ab Anfang der 80er Jahre findet man erste relativ klare Äußerung von Reinhold Oberlercher, die klar gegen vermeintliche Überfremdung abzielen und auch seine eigene Situation der Arbeitslosigkeit damit in Zusammenhang bringen. Und aus dieser Deprivation der persönlichen Enttäuschung entwickelte er im Prinzip seine ehemals marxistischen Theorien weiter und gleitet immer stärker in einen Bereich ab, der eindeutig im Rechtsextremismus steht.
Neben Horst Mahler ist Oberlercher wohl einer der offensten Antisemiten unter den Renegaten. Seine Sprache klingt ganz nach der alten Sprache des Nationalsozialismus, etwa wenn er 1988 unter dem Titel »Die nationale Frage aus marxistischer Sicht« schreibt:
»Das jüdische Volk kann nur überleben, Falls es seinen Individuen und Gemeinden gelingt, sich der Sozialstruktur der jeweiligen Wirtsvölker als nützliche Darmbakterien unentbehrlich zu machen und nicht vom Abwehrsystem als Krankheitserreger identifiziert und vernichtet zu werden.
Mein Marsch durch die Institutionen verlief so, dass Dieter Klaasen zu mir sagte: Rabeel, du musst dein Examen machen.
Der Fall Bernd Rabeel.
Und dann setzte ich mich hin und schrieb wie Karl May innerhalb eines Jahres eine Diplomarbeit, ist dann veröffentlicht worden bei Rotbuch, Geschichte und Klassenkampf, und die Dissertation Marx und Lenin, also eine marxistische Kritik an Lenin. Und die haben sie sofort angenommen und dann wurde ich Diplom und gleich danach Dissertant und dann bekam ich eine Zeitprofessur und verdiente plötzlich viel Geld und war guter Dinge, war damit sozusagen herausgehoben aus dem Elend oder aus der revolutionären Karriere.
Bis 1984 arbeitete Rabeel als Dozent am Soziologischen Institut der Freien Universität Berlin. Vergeblich bemühte er sich um eine unbefristete Professorenstelle.
So nahm er ein Angebot an, als Gastprofessor nach Brasilien zu gehen, wo gerade die Militärdiktatur zu Ende war. Nach 5 Jahren kam er zurück in das wiedervereinigte Deutschland.
Rabeel wurde angestellter FU-Professor. Kein Lehrstuhl, aber eine Stelle auf Lebenszeit.
Wir befassen uns immer mit den Rechten, also schon zu früheren Zeiten. Also Carl Schmitt, Begriff des Politischen, war immer ein Gegenbild zu Lenin. Nein, eigentlich eine Ergänzung. Also viel klarer als Lenin. Den Feind erkennen, wissen, wer der Feind ist. Während Carl Schmitt als Existenzialist sagt, der Feind ist, der nicht so ist wie ich. Und der was anderes will. Es ist vollkommen egal, welche Schattierung er hat. Er ist der Feind, der dieses System, was ich will, nicht haben will.
Die einstige 68er-Hochburg FU ist zur Massenuniversität geworden. Im Vergleich zu den linken brasilianischen Studenten erscheinen Rabeel, die deutschen Hochschüler, unpolitisch.
Da habe ich gedacht, in den 90er Jahren nach der Rückkehr aus Brasilien, das musst du mal gründlicher machen. Das musst du mal über Max Weber und Lenin machen. Und das habe ich so gemacht.
Anklang fanden Rabeels Seminare über konservative Denker.
Spengler, Untergang des Abendlandes, das war die Frage, die Rudi gestellt hat, die DDR wird das Jahr 2000 nicht erreichen, ist die Frage, wird die Bundesrepublik das Jahr 2030 erreichen? Weil die Verhältnisse verändern sich und Zentraleuropa wird sozusagen ein Durchgangsland. Es kommen die aus Italien, es kommen die aus dem Osten und so weiter und so fort. Und ob die Bundesrepublik sich dagegen behaupten kann, das war die Frage.
1998 hielt Bernd Rabeel bei der Burschenschaft Danubia in München einen Vortrag, in dem er vor der Zerstörung von Volk und Kultur durch Überfremdung warnte.
Es ist also nicht primär der deutsche Fremdenhass oder die Angst vor Veränderung und Umwälzung, die die deutschen Vorbehalte gegen die Fremden schüren, sondern deren Verhalten und Demonstration die deutsche Gesellschaft für private oder gruppenspezifische Sonderinteressen jeweils nur zu nutzen, trägt bei zur inneren Spaltung der Gesellschaft. In Europa bedeutet diese politische Überfremdung die grundlegende Zerstörung von Volk und Kultur, vor allem dann, wenn die Auflösung der nationalen Identität bereits so weit fortgeschritten ist, durch die kapitalistische Umwertung der Werte, wie in Deutschland. Dieses Problem der Überfremdung und der Auflösung einer nationalen oder städtischen Kultur soll in Deutschland nicht thematisiert werden. Die Antifa-Linke steht hier bewusst in einem Bündnis mit bestimmten Medien im In- und Ausland, die deutsche Kulturintelligenz einzubinden, bestimmte Fragen nicht zu stellen. Würde dieses Anliegen einer Tabuisierung der deutschen Frage im Zusammenhang von Zuwanderung und Überfremdung aufgehen, wären auch die herrschenden Machteliten handlungsunfähig, die auf die Kritik und die Stimmungen im Lande angewiesen sind.
Ich habe immer gesagt, Deutschland steht vor einer Brasilianisierung und wird innerlich zerfallen, wenn es nicht kämpft um die kulturelle Einheit oder streitet. Und es kann nur von Intellektuellen herkommen.
Rabeel trat bei Veranstaltungen der rechtsextremen Kaderpartei NPD auf, schrieb für Zeitungen und Verlage der alten und der neuen Rechten.
Ich bin jetzt zur NPD gegangen, ich habe mich einladen lassen zu einem Jugendtreffen. In der Nähe von Cottbus im Wald war das, da waren so 1000 bis 2000 Jugendliche und alles gute Gesichter. Handwerker, Söhne und man hatte die Glatzen und Springerstiefel im Kopf. Und plötzlich diese Gestalten und da hatte ich die Befürchtung oder das Denken, dass die NPD die Jugend erreicht. Also ich habe dort eine Rede gehalten, meine Reden waren immer linksradikal, das haben die mir dann auch zu verstehen gegeben, wir laden dich nicht mehr ein, das hat keinen Sinn, ne? Du rufst hier zur Freiheit, Emanzipation oder zum Klassenkampf auf und so. Aber das war auch aus diesem Bemühen heraus, weil ich dachte, diese Republik verliert den guten Teil der Jugend. Die Jugend rückt nach rechts und wird im rechten Milieu verdorben. Das war meine Befürchtung.
2009 war Rabeel für kurze Zeit als gemeinsamer Bundespräsidentenkandidat von NPD und DVU im Gespräch. Er veröffentlichte Bücher im Verlag des Propagandisten der neuen Rechten Götz Kubitschek, in denen er für einen Antikapitalismus von rechts wirbt.
Ich wollte, dass NPD-Leute oder Neonazis über ihre eigene Geschichte nachdenken. Was nicht geht, was sie nicht machen. Das ist eine Illusion gewesen. Also man braucht einen offenen Kopf, man braucht sozusagen 68er, die solche Thesen aufnehmen. Die wollen das aber gar nicht. Sie wollen darüber gar nicht nachdenken. Es ist eine Alternative zur bürgerlichen Demokratie. Und das war also meine Fehleinschätzung, weil ich den Typus des Rechtsradikalen eigentlich gar nicht kannte.
Da war damals eine ganz kleine Minderheit der SDS an der Hochschule. Dann hat der SDS erste Aktionen gemacht mit Flugblättern, ganz zahm.
Der Fall Horst Mahler.
Die erste Aktion, wo ich festgenommen worden bin, da stand nur drauf, die Kuba-Krise gefährdet den Weltfrieden. Bums, habe ich die erste Nacht im Gefängnis verbracht. Und dann stürzte sich die Öffentlichkeit später. Die Springerpresse sich auf die, die da was gemacht haben und hat sie also fürchterlich verketzert als Kommunisten und geht doch rüber. Und das hat zu einer Gegenreaktion geführt. Es wurden immer mehr, die auf dieses Thema aufmerksam wurden. Das ist dann zu einer sehr beherrschenden Stimmung im Lande geworden.
Als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes studierte Horst Mahler Jura an der Freien Universität Berlin, wo er Mitglied der schlagenden Studentenverbindung Landsmannschaft Thuringia war. Um SPD-Mitglied werden zu können, musste Mahler raus aus der Thuringia. Als er 1961 dem SDS beitrat, wurde Mahler aus der SPD ausgeschlossen.
1964 gründete er in Berlin seine Anwaltskanzlei und spezialisierte sich zunächst auf die Wirtschaft. Er engagierte sich aber auch als Anwalt in der außerparlamentarischen Opposition. Er verteidigte Fritz Teufel, Rainer Langhans, Rudi Dutschke, Andreas Bader und Gudrun Enslin.
Mahler vermag alles zu analysieren. Aber er will raus aus der zweiten Reihe. Er will selbst handeln.
1970 war Horst Mahler dabei, als die RAF gegründet und die Befreiung von Andreas Bader geplant wurde. Danach ließ er sich mit anderen RAF-Mitgliedern in Jordanien für den bewaffneten Kampf ausbilden.
Nach seiner Rückkehr im Oktober 1970 wurde er in Berlin verhaftet und später wegen Bankraubs und Gefangenenbefreiung zu 14 Jahren Haft verurteilt. Als 1975 die Bewegung 2. Juni den Berliner CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz entführte, weigerte sich Mahler, sich freipressen zu lassen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich durch den Kampf der revolutionären Massen gegen dieses kapitalistische Ausbeutersystem die Gefängnistore für alle politischen Gefangenen öffnen und dass die gegen mich gefällten Terrorurteile hinweggefegt werden, weshalb ich es ablehne, mich auf diese Weise außer Landes bringen zu lassen.
Mahler sagte sich von der RAF los. Nachdem er zwei Drittel der Freiheitsstrafe verbüßt hat, kommt er 1980 auf Bewährung frei.
Dass der Philosoph Hegel Mahlers Gesinnungswandel beeinflusste, zeigt dessen Erinnerung im Dokumentarfilm »Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte« von Birgit Schulz.
Eines der Verdienste von Otto Schily ist, dass er mir die Gesamtausgabe von Hegels Werken ins Gefängnis gebracht hat. Das war hervorragend, weil das ist ein Erlebnis, Hegel in dieser Situation zu lesen. Bis Hegel galt der Satz, was auf einen Widerspruch führt, kann nicht wahr sein. Und Hegel sagt, nein, es ist genau umgekehrt. Das, was nicht auf einen Widerspruch führt, ist unwahr. Und der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit. Aber dann stellt sich eben heraus, dass man einen Gesichtspunkt gewinnt, den man für völlig unmöglich gehalten hat, anfänglich. Das war immer eine Beunruhigung, die ich dann im Laufe der Zeit in der Haft gespürt habe, dass irgendwie in der Perspektive ein völlig neues Verhältnis zum Nationalismus, zum Nationalsozialismus auftauchen könnte und habe es verdrängt.
Im Oktober 1998 standen der ehemalige Juso Gerhard Schröder und der ehemalige 68er Joschka Fischer der ersten rot-grünen Bundesregierung vor. Im gleichen Jahr, 1998, veröffentlichte Mahler Artikel in der Jungen Freiheit und vertrat den rechtsextremen Liedermacher Frank Rennecke als Anwalt. Im gleichen Jahr hielten Rabel und Mahler Vorträge bei der Münchner Burschenschaft Danubia.
Im Jahr 2000 wurde Mahler NPD-Mitglied. Ab 2001 vertrat er die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht im Verbotsverfahren, das die Bundesregierung erfolglos anstrengte. Danach trat er wieder aus der NPD aus, um bald darauf selber wegen antisemitischer und neofaschistischer Äußerungen angeklagt zu werden. Wegen Volksverhetzung wurde Mahler mehrfach zu Haftstrafen verurteilt.
Unsere Seele wird zerstört. Wir werden mit Schuldkomplexen versehen und wagen nicht mehr geradeaus zu gucken und aufrecht zu gehen, sondern wir sind die schuldbeladenen Mörder der Geschichte. Dadurch die Lüge, dass wir 6 Millionen Juden fabrikmäßig umgebracht haben. Das ist Gegenstand von Verfolgungsmaßnahmen dieser Fremdherrschaft.
Wir kommen alle von 45 her und haben eine unterschiedliche Geschichte. Und die unterschiedliche Geschichte bei Horst Mahler ist eben die, dass er einen Nazi-Vater hatte und der tragisch zu Tode gekommen ist.
Horst Mahler ist der Sohn eines Zahnarztes und hundertprozentigen Nationalsozialisten, der sich 1949 angeblich aus Gram über das neue Deutschland namens DDR erschießt. Und er ist Neffe des SA-Führers Reinhard Nixdorf.
Mahler hat das alles verdrängt. Er ist ein erfolgreicher Anwalt geworden und irgendwann hat ihn die Vergangenheit eingeholt. Warum das so passiert, kann ich nicht sagen, aber es gibt sicherlich psychologische Prozesse, die nicht dulden, dass man Karriere macht, sich glücklich fühlt und die Vergangenheit verdrängt. Die hat ihn voll eingeholt. Und dann ist er erst linksradikal geworden, in die RAF gegangen. Das muss man sich mal überlegen. Er springt da mit denen aus dem Fenster raus und sie hauen ab und gehen in den Untergrund. Und er sagte, ich hatte keine Lust mehr auf mein Leben. Ich hatte keine Lust mehr auf meine Wohnung, keine Lust mehr auf meine Frau. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich wollte jemand anderes sein. Ich wollte immer jemand anderes sein. Und dann ist er von links nach rechts gegangen. Wahrscheinlich in die Ursprungsgesinnung, die bei ihm durch die Familie überliefert war. Dass er allerdings zu so einem radikalen Antisemitismus kommt. Also wirklich an das Buch der Weisen von Zion glaubt und an die Verschwörung der Juden. Gut, vielleicht braucht er das. Ich meine, er sitzt im Gefängnis, er könnte Reisen machen, ich habe mir sagen lassen, dass er im Gefängnis Art Lehrer war. Er hat dort Schulung gemacht und war mit vielen Rechtsradikalen zusammen und hat die dort agitiert. Das kann sein, dass das seine Rolle gestärkt hat als Lehrer, dass er sozusagen fest wurde in dieser Gesinnung.
Wenn Sie heute auf die 68er-Bewegung zurückgucken, dann werden Sie meistens Menschen finden, die sagen, kulturell hat diese Bewegung etwas verändert. Ob das nun positiv oder negativ gedeutet wird, sei dann dahingestellt.
Der Historiker Manuel Seitenbecher.
Wenn Sie 1969, 1970 ehemaliger Aktiver gewesen sind und auf 1967, 68 zurückgeguckt haben, dann werden Sie sagen, wir sind gescheitert. Wir haben die Notstandsgesetze nicht verhindert, wir haben die Enteignung Springers nicht erreicht, wir haben den Umsturz nicht geschafft. Und bei Bernd Rabel zieht sich das in den folgenden 30, 40 Jahren oder eigentlich bis heute, dass er nach wie vor an der Überzeugung der 60er Jahre festhält, sprich, wir wollen einen radikaldemokratischen Staat, wir wollen einen antiparlamentarischen Staat. Wir wollen antiliberalistisches Denken propagieren bzw. liberalistisches Denken überwinden. Und dafür sucht er das neue sogenannte revolutionäre Subjekt. Das waren in den 60er Jahren die Studenten, vorher waren es die Arbeiter. Und in den späten 90er Jahren sieht er dieses revolutionäre Subjekt zunehmend im Dunstkreis der neuen Rechten, weil er sich einfach von seinen ehemaligen Weggefährten in den 70er und 80er Jahren verraten fühlt, weil er die Ideale verraten sieht, selber denen unterstellt, dass sie quasi in der Institution angekommen sind und es sich dort bequem gemacht haben und die eigenen Ziele von früher nicht mehr verfolgen würden.
Ich bin rechts, weil es die Linke nicht mehr gibt,
sagte Bernd Rabehl 2011 der Zeit. So recht mag er sich nicht mehr daran erinnern.
Mein Rechtsradikalismus ist immer noch ein Linksradikalismus, was die NPD sofort erkannt hat und die FPÖ vor allen Dingen. Ich war mal eingeladen von der FPÖ und da fragte man mich nach der Frankfurter Schule. Und ich sagte, die Frankfurter Schule, großartig. Die Juden sind wunderbare Übersetzer der deutschen Philosophie. Da merkte ich, wie der Saal erstarrte. Die Gesichter wurden ganz glatt. Und damit war ich Judenfreund und weg vom Fenster. Also es gibt leider diesen Antisemitismus, gibt es immer noch im rechtsradikalen Milieu. Und damit habe ich nichts zu tun.
Mittlerweile hält Bernd Rabehl Abstand zu NPD und Burschenschaften.
Ich habe ja dann auch aufgehört, als ich merkte, die sind nicht in eine APO zu verwandeln. Sie sind kein Neuanfang. Ne? Ich habe natürlich immer die Linke auch beobachtet. Die Linke hat keine Lehren aus dem Zusammenbruch des Sozialismus gezogen. Also sie müsste jetzt eine Theorie entwickeln, der Sozialismus nach dem Sozialismus. Das machen sie nicht. Und damit vergibt die Linke eine Chance, eine Position. Und deshalb bei mir die Frage, vielleicht macht es die Rechte. Dass sie sozusagen das Problem Deutschland neu durchdenkt. Wird es im Jahre 2030 noch Deutschland geben oder nicht? Oder wohin geht die Entwicklung? Habe ich mich auch getäuscht. Ne? Das ist so ein experimentierendes Denken und man ist ja dann mittendrin im Strudel und da gibt es Mentalitäten und man kommt dann schwer raus. Man braucht eine Zeit der Reflexion und die ist jetzt da, wo sie mich interviewen. Aber wenn man dabei ist, wird man mitgerissen. Ne? Also man ist von sich selbst überzeugt.
Gemeinsam ist den Renegaten von links nach rechts, dass sie sich vom humanistischen Internationalismus, von der Ablösung des Nationalstaats, wie es bei Marx zu lesen ist, und von der Idee kultureller Offenheit verabschieden.
Der Internationalismus existierte nicht. Das war die Phrase, das war die sowjetische Außen- und Machtpolitik. Wir waren Internationalisten, Che Guevara, Lumumba, sozusagen der Befreiungskampf der Afrikaner oder der Bolivianer oder der Kubaner und so weiter. Wir versuchten es zumindest zu sein. Und ich bin ja später diese Länder alle abgereist. In Kuba hat mich ja sogar Fidel Castro begrüßt und ich habe das Land studiert, bin auch dann nach Lateinamerika gefahren, kenne also die ganzen Länder dort. Und bei dem Durchfahren plötzlich merkte ich, du kommst als Tourist. Und du hast ja was eingebildet, das war alles Projektion, das warst immer du selbst.
Eine Rückkehr zur Deutschheit also? Eine Art von politischem Heimweh?
Liebe Freunde, den heutigen Tag der deutschen Einheit als Tag der Patrioten zu begehen, heißt dagegen protestieren, dass die politische Klasse diesen Tag dazu missbraucht, sich selbst in Szene zu setzen und in schwülstiger Floskelsprache eine Ideologie zu verbreiten, die sich gerade gegen den Fortbestand der deutschen Nation richtet.
Manfred Kleine-Hartlage, 2013, auf dem Breitscheidplatz in Berlin.
Der Nationalfeiertag gehört dem Volk. Er gehört nicht den Herrschenden. Er gehört der Nation, nicht denen, die an ihrem Verderben arbeiten.
Mittlerweile gibt es noch einen weiteren Zug von linken Intellektuellen nach rechts. Ein Konvertitentum von Menschen, die für die 68er-Bewegung entweder zu jung sind oder ohnehin noch nie mit ihr verbunden waren.
Bei vielen Ex-Linken sieht der Weg nach rechts aus wie eine persönliche Befreiung. Als würden sie einen moralischen, rationalen und biografischen Ballast abwerfen.
Exemplarisch dafür das Buch von Manfred Kleine-Hartlage – Warum ich kein Linker mehr bin. Im Klappentext heißt es:
Vielleicht kann nur jemand, der selbst einmal ein richtiger Linker war, erklären, warum es eine Erlösung ist, keiner mehr zu sein. Manfred Kleine Hartlage erklärt, warum er kein Linker mehr ist und wie es sich anfühlt, zur Wirklichkeit, also zum rechten Blick auf das, was wirklich ist, durchgestoßen zu sein. Keine Ideologie mehr, keine Nebelwand, kein Experiment mehr am lebenden Objekt, dem Menschen, keine Überhebung und keine Verachtung derer mehr, die noch nicht überzeugt sind. Ein autobiografischer, überzeugender Bericht, der jenen in die Hand gedrückt werden könnte, die sich schon fast aus ihrer linken Verblendung befreit haben.
Warum folgt auf eine Kritik der Linken keine Phase der Besinnung, sondern der rasche Übertritt ins andere Extrem?
Warum folgt auf die Lossagung, veröffentlicht im rechtsextremen Antaios Verlag, sogleich eine rege Vortragstätigkeit im Dienste der Rechten mit einer reichlich militanten Sprache?
Manfred Kleine Hartlage 2012 bei einer Versammlung von Pro Deutschland in Berlin-Spandau.
Man kennt mich in der islamkritischen und allgemein der rechtsoppositionellen Szene als streitbaren Konservativen, als streitbaren Rechten, der sich für die Wiederherstellung des demokratischen Rechtsstaates, für die Erhaltung des demokratischen Nationalstaates, für ein konservatives Christentum und gegen die Islamisierung unseres Landes kämpft. Und es versteht sich von selbst, dass ich alles und jeden unter Beschuss nehme, der diese Werte angreift.
Auch Henrik M. Bruder war einmal ein dezidierter Linker, wenngleich nicht ohne liberale Skepsis. Er arbeitete zunächst für die satirische Zeitschrift Pardon und das politische Magazin Spontan, danach für die liberalen Blätter der Nation, von Zeit bis Spiegel. Bruder war über den Antisemitismus in der deutschen Linken empört. Doch daraus entwickelte er dann eine islamophobe Ideologie.
Bruder inszeniert sich dabei zugleich als Opfer eines vermeintlich gutmenschlichen, linksliberalen, intellektuellen und politisch korrekten Mainstreams, wie sein Statement im Blog Die Achse des Guten zeigt.
Zum Beispiel zu sagen, dass der Influx von über 1 Million Flüchtlinge aus völlig anderen Kulturen für das Land ist, das sie kommen, nicht von Vorteil ist, um es sehr freundlich zu formulieren, dass das destabilisierend wird und irritierend und verwirrend, dass es zu viele in einer zu kurzen Zeit sind. Das heißt, wenn du darauf hinweist, dass bestimmte Kulturen mit unseren Kulturen, Ansichten nicht kompatibel sind, dann bist du schon rechts. Selbst mein tief humanitärer, ausgesprochen vernünftiger und, wie ich finde, sehr praktikabler Vorschlag, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge, dass ihnen geholfen wird, ihr Leben zu retten, dass sie aber dort angesiedelt werden sollten, wo sie kulturell und historisch näher dran sind. Also in der arabischen Welt. Das gilt schon als rechts.
Oder wenn er 2014 in der Welt schrieb:
Wenn sich aber eine nationale Einheitsfront formiert, in der die christlichen Kirchen, der Zentralrat der Juden, die Gewerkschaften, das Handwerk, die Arbeitgeber und die üblichen Verdächtigen aus dem Kulturbetrieb Seit an Seit marschieren und alle, die an dieser Prozession nicht teilnehmen wollen, zu Dumpfbacken, Nationalisten, Rassisten, Nazis und einer Schande für Deutschland erklärt werden, dann stimmt irgendetwas nicht mit der gelebten Demokratie in unserem Land. Dann sind wir nicht auf dem Wege in eine neue DDR, sondern bereits mittendrin.
Viel Feind, viel Ehr. Diese Vorstellung von einer neuen DDR gehört neben der Auschwitzkeule zu den Emblemen der neuen Rechten.
Die Vertreter des neurechten Renegatentums werden nicht müde, sich mit einer »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« Pose ins Rampenlicht zu stellen.
Ich lasse mir meine Gedankenfreiheit nicht nehmen. Das gehört zu meinem Stolz als Publizist.
Matthias Matusek, ehedem linksliberaler Kritiker, verweigert die Gedankenfreiheit, die er selbst beansprucht, dem politischen und kulturellen Gegner. So hält er 2017 auf seiner Facebook-Seite den Kritikern der Pegida-Bewegung entgegen:
Wer beim rituellen Treten gegen diese Menschen mitmacht, hat die Gesinnung von HJ-Pöbeln.
Zu einer der absurdesten Kontinuitäten in der Entwicklung deutscher Intellektueller von links nach rechts gehört es, die Charakterisierung des Gegners als Nazi beizubehalten.
Man kann so weit nach rechts geraten sein, wie man will. Die Nazis sind immer noch die anderen.
Ich weiß nicht, wann es sein wird.
Aber wir werden das erleben, dass unser Volk sehr plötzlich eine 180-Grad-Kehre vollzieht. Und dann bricht die Herrschaft der Political Correctness genauso wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wie vor gut 20 Jahren die Herrschaft der SED. Ich danke Ihnen.
Die mediale Aufmerksamkeit ist zweifellos größer, wenn Sie von links nach rechts gehen, als umgekehrt. Zumal eben von rechts nach links immer bezweifelt werden wird, inwiefern Sie Ihre eigene Überzeugung, die rechte Überzeugung hinter sich gelassen haben und man da durchaus kritischer und ja auch zu Recht kritischer drauf schaut, um hier nicht quasi den Wolf im Schafspelz vielleicht auch zu hofieren oder zu forcieren. Wenn Sie umgekehrt von links nach rechts gehen, ist das natürlich spektakulär, gerade in den Äußerungen eines Horst Mahlers, die einfach derart extrem sind, dass da die mediale Aufmerksamkeit ihren Teil nochmal zu beiträgt.
Liberalismus und parlamentarische Demokratie als gemeinsamer Feind.
Amerika und Israel als Schreckbilder dieser fremden Bestimmung und neuen Kolonisation.
Die Notwendigkeit einer grundlegenden, allerdings nationalen Wandlung in Form einer Revolution, die zugleich Machtwechsel und Kulturwandel bedeutet.
Das Volk als politisches Subjekt.
Es gibt erstaunliche Schnittmengen zwischen der alten neuen Linken und der neuen alten Rechten.
Gibt es eine untergründige Geschichte der Gewalt, der Entfremdung, des Entsetzens und des Wahns?
Die Gefängnishaft von Reinhold Oberlercher in der DDR, über die ein Schleier der Legendenbildung gelegt ist, die Familiengeschichte von Horst Mahler sprechen für eine solche Deutung. Oder auch die Geschichte von Bernd Rabeel.
Ich mache mir durchaus Gedanken darüber, wie das Bewusstsein geprägt wird. Ich habe ja die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges bewusst erlebt, weil in der Straße, wo ich wohnte, hat die SS deutsche Deserteure aufgehängt. Und die hingen da an den Laternen. Und ich war 7 Jahre alt und meine Mutter sagt, guck nicht hin, guck nicht hin. Ich habe natürlich hingeguckt und diese Gesichter tauchen jetzt verstärkt auf. Ich träume manchmal von denen. Ich sehe auch die Wohnung, obwohl ich in 1000 anderen Wohnungen war. Das heißt, im Alter taucht plötzlich die Jugend wieder auf. Dann habe ich als Jugendlicher erlebt die Vergewaltigung meiner Mutter. Das habe ich verdrängt. Jetzt taucht das alles wieder auf. Ich sehe ihr verzweifeltes Gesicht. Ich sehe die Gesichter der russischen Vergewaltiger. Ich stehe daneben, weiß gar nicht, was passiert. Und das ist alles da. Und das prägt natürlich. Man verdrängt das irgendwann, macht seinen Weg. Und im Alter taucht das wieder auf. Aber die Vorgeschichte oder die Frühgeschichte prägt trotzdem den Charakter. Ja, ich habe es ja versucht, bei Horst Mahler anzudeuten. Und bei mir ist das auch irgendwo. Und wenn ich sehe, dass welche den Weg machen, dann frage ich mich, was haben die erlebt? Was steckt dahinter?
Am Ende steckt hinter den vielen einzelnen Geschichten der Renegaten nicht nur Kalkül, ideologische Verblendung oder heroische Aufmerksamkeitspose, sondern auch das eine oder andere persönliche Trauma.
Dann schleicht sich in aller Abscheu gegenüber Hass, Tiraden, Feindbildern und Gewaltfantasien auch ein Hauch von Mitleid. Wir werden sie uns nicht als glückliche Menschen vorstellen, die Konvertiten von links nach rechts.
Renegaten, Konvertiten, Überläufer. Zur Wanderung von Intellektuellen aus dem linken ins rechte Lager. Sie hörten ein Feature von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Hildegard Meyer und Michael Witte. Ton und Technik, Ernst Hartmann und Katrin Fidorra. Regie, Fabian von Freier. Redaktion, Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2018.